Gut, jetzt hört ihr mich. Auf jeden Fall hatten wir diese Auszeit und wurden eingeladen nach Südafrika, sind dann die ersten 2 Wochen mit dieser Familie zusammen nach Namibia gefahren, waren einige Tage im Entosha Park und dort konnten wir zum ersten Mal in meinem Leben so wilde Tiere in ihrem normalen Umfeld beobachten. Das fand ich total faszinierend. Und wir sind dann meistens um morgen um 5 los und den ganzen Tag im Etosha Park. Und da lief ja nicht immer etwas. Also hatte man auch viel Zeit zum Nachdenken. So ein Gedanken, der mir da kam, ist, Tiere, die leben eigentlich ziemlich einfach, oder? Also die wenigsten haben ein Bett, die meisten schlafen auf dem nackten Boden und einige sogar im Stehen. Finde ich ein bisschen unbequem, aber sie machen das. Die wenigsten Tiere bauen sich ein Zuhause, ein Häuschen. Und schon gar nicht treffen sich Tiere, um Forschungsteams zusammenzustellen, die darüber nachdenken, wie man das Leben vereinfachen könnte. Sie machen es einfach nicht. Und dann war dieser Kontrast so groß, direkt aus dem Entosha Park runterzufahren nach Kapstadt, Cape Town, 4 Millionen Einwohner. Jeder hat ein Haus oder in den Townships eine Blechhütte, aber jeder hat ein Zuhause. Es gibt ganz viele Brücken und Straßen und Gebäude. Und mir ging dann so durch den Kopf, wir Menschen, wir müssen immer etwas bauen. Wir müssen etwas bauen. Und von diesem Gedankengang her habe ich dann angefangen, mal über die Bibel nachzudenken und habe gemerkt, ja halt, das ist ja richtiggehend ein roter Faden in der Bibel, das Bauen. Oder? Auf den ersten Seiten lesen wir, wie Gott Himmel und Erde baute, schuf. Dann hat er den Mensch gemacht in seinem Ebenbild. Und was hat er ihm für einen Auftrag gegeben? Den Garten zu bebauen. Und der Mensch oder die Menschen erlagen der Versuchung, sein zu wollen wie Gott. Und es kam zum Bruch. Sie wurden aus dem Garten Gottes hinausgeworfen. Und was haben sie gemacht? Sie haben gebaut. Sie haben Städte gebaut. Sie haben einen Turm gebaut, der bis in den Himmel reichen sollte. Und wieder will der Mensch werden wie Gott. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Unsere Gesellschaft ist auf dem aufgebaut, sein zu wollen wie Gott. Ich will ein selbstbestimmtes Leben. Es hat mir überhaupt niemand etwas reinzureden in mein Leben. Gott griff wieder ein und es kam zu einem Gericht. Unsere Kommunikation wurde zerstört. Ich habe mir schon oft gedacht, für all die Leute, für die ich zuständig bin oder mitverantwortlich bin in 16 Ländern, es wäre so einfach, wenn die alle Deutsch könnten. Aber es ist nicht so. Und sogar wenn beide die gleiche Sprache sprechen, heißt das noch lange nicht, dass sie einander verstehen können. Also die Kommunikation wurde richtiggehend zerstört. Und was hat Gott jetzt gemacht? Er hat ein neues Bauprojekt begonnen. Er hat Abraham mit seiner Familie ausgesucht, um aus dieser Familie sich selbst ein Volk zu bauen. Das Volk Israel, das Volk Gottes. Und sein Plan war, die sollten nicht werden wie Gott, sondern sie sollten ein Segen sein für alle anderen Völker auf diesem Planeten. Aber das Volk Gottes erfüllte die Berufung auch nicht. Sie haben sich abgeschottet, haben den Auftrag nicht gelebt. Und dann wurde Gott Mensch und kam in Jesus auf diesen Planeten. Und dieser Jesus hat ein neues Bauprojekt gestartet. Ein neues Volk Gottes, bestehend aus Juden und den Nationen. Ein Volk, das ausgerichtet sein soll auf Gott und das ebenfalls ein Segen sein soll für alle anderen Völker. Dallas Willard hat das Ganze so zusammengefasst, diesen roten Faden. Das Ziel Gottes in der Geschichte ist eine alle umfassende Gemeinschaft liebender Menschen mit Christus in ihrer Mitte als ihrem Erhalter und ihrem herrlichsten Glied. Und damit sind wir in der spannenden Geschichte des Neuen Testaments angekommen. Und das habe ich eben so zusammengefasst, wie Eva das schon gesagt hat. Allein geht man ein. Ich glaube, dass gerade diese Botschaft in einer Pandemie, am Ende einer Pandemie hoffentlich, eine ganz zentrale Botschaft ist. Wir müssen Gemeinschaft neu entdecken. Wir müssen wieder neu sehen, wie wichtig es ist, dass wir Gemeinschaft haben. Und ich nehme jetzt einfach eine Stelle heraus, die uns zeigt, was wir als Christen für eine Identität haben in diesem Bauwerk, das Jesus im Moment vorwärts treibt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5, lesen wir: Auch ihr seid solche lebendigen Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde, aufbauen will. Versteht ihr, hier geht es um unsere Identität. Da steht nicht, ihr sollt lebendige Steine sein. Oder ihr müsst lebendige Steine sein. Nein, ihr seid's. Ihr seid lebendige Steine. Also Gott will mit uns zusammen einen Tempel bauen, in dem er wohnt, in dem er sich durch seinen Geist offenbart. Im Epheserbrief lesen wir davon, dass die Engel Gottes die Gemeinde jeden Tag beobachten. Und ich wäre nie drauf gekommen, wenn ich das nicht in meiner Bibel lesen würde, was die sehen. Die sehen die Weisheit Gottes in der Gemeinde. Die Gemeinde wird im Epheserbrief der neue Mensch genannt. Und jetzt haben wir wieder einen roten Faden in der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und zum Schluss machte er die Menschen. Jetzt hat er begonnen, den neuen Menschen zu machen, vor 2000 Jahren, und seit 2000 Jahren ist er dran, und wird am Schluss noch einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Aber die neue Schöpfung, die hat schon seit 2000 Jahren begonnen. Sie ist nur noch nicht vollendet. Die Gemeinde ist in Gottes Augen das Wertvollste, was es auf diesem Planeten gibt. Und wir dürfen dazugehören, zu diesem Wertvollsten, was Gott gehört. Die Gemeinde ist das aktuelle Bauwerk Gottes, das er seit 2000 Jahren dran ist, aufzubauen. Und wir sind ein Teil davon. Deswegen bin ich so fasziniert von Gemeinde. Wir waren vor einiger Zeit bei Freunden eingeladen, die gerade dabei sind, ein Haus zu bauen. Und deswegen war das Thema beim Essen Hausbau. Und der Mann war so begeistert, dass er plötzlich aufstand, mitten während dem Essen, und holte die ganzen Pläne hervor von diesem Haus. Und hat das alles ausgebreitet und angefangen zu erklären, so als würde es jemand interessieren. Und dann hat er gefragt, wollt ihr auf die Baustelle fahren? Okay, man sollte ja höflich sein. Habe ich gesagt, ja gut. Dann sind wir auf diese Baustelle gefahren. Und was sahen wir dort? Einen kalten, nassen Rohbau. Also wirklich nichts Attraktives. Aber dann geschah etwas ganz Interessantes. Die beiden haben uns diese Baustelle gezeigt und haben angefangen, davon zu reden, wie das alles wird und du hast den Eindruck, das Haus ist fertig. Die sind schon eingezogen dort. Ob schon es eine Baustelle ist. Und das wurde für mich zu einem ganz starken Bild. Wir finden in der Bibel ganz viele Bilder, was Gemeinde ist. Und diese Bilder, die zeigen Gottes Plan mit der Gemeinde. Es gibt Theologen, die sagen, es gibt 100 Bilder über Gemeinde im Neuen Testament. Ich habe das nie nachgeprüft. Ich unterrichte normalerweise die Hauptbilder, weil man kann dann alles übertreiben. Aber der springende Punkt ist, wenn wir ein klares Bild von Gemeinde haben, was Gott am Ende haben will, dann können wir gut damit leben, dass wir im Moment auf einer Baustelle sind und dass da vieles noch nicht gut läuft und vieles noch dreckig ist. Aber wir haben die Möglichkeit, schon zu sehen, wo Gott hin will. Ich nehme zwei Bilder jetzt aus diesen 100. Das erste Bild ist der Tempel. Im Alten Bund gab es einen einzigen Tempel und der war der Wohnort Gottes. Und wenn du Gott ganz nahe sein wolltest, dann musstest du nach Jerusalem gehen, in den Tempel. Jetzt baut Gott auch einen einzigen weltweiten Tempel. Aber der wird an jedem Ort sichtbar, wo eine Gemeinde Jesu ist. An jedem Ort wird dieser Tempel erlebbar, erfahrbar. Menschen kommen mit Gott in Kontakt, erleben die Nähe Gottes. Und Gott baut diesen Tempel mit dem wertvollsten Material, das er finden kann. Nicht mit Holz, Stein und Edelmetallen, sondern mit dir. Und mit mir. Das wertvollste Material. Und deswegen bezeichnet Petrus unsere Identität als lebendige Steine. Habt ihr euch das schon mal überlegt, wie das ist, mit lebendigen Steinen ein Haus zu bauen? Oder du nimmst den Stein, setzt ihn hin und dann holst du den nächsten und setzt ihn daneben und der ist schon wieder weg. Also ich kann mir nichts Frustrierendes vorstellen, als mit lebendigen Steinen ein Haus zu bauen, weil die haben ja ein Eigenleben. Aber Gott hat genau das zum Ziel und er wird das sogar schaffen. Aber die zentrale Frage für uns ist, nehme ich als lebendiger Stein meinen Platz ein, den Gott mir zuweist? Oder renne ich immer dorthin, wo ich gerade hin will? Ein zweites Bild ist das Bild des Körpers. Die Gemeinde ist der Körper von Jesus in dieser Welt. Menschen begegnen Jesus durch Gemeinde. Durch die Gemeinde wirkt Jesus an Menschen. Er als Haupt ist im Himmel, aber er will hier wirken und will vieles bewegen. Und wenn wir jetzt die Zeit hätten, all die Bilder anzuschauen, dann würden wir sehen, dass alle Bilder eine Schnittfläche haben. Nämlich immer steht Jesus Christus im absoluten Zentrum. Und jede Gemeinde, die etwas anderes als Jesus ins absolute Zentrum stellt, lebt außerhalb der Berufung, die sie eigentlich hat. Ich werde ab morgen am Seminar für biblische Theologie unterrichten und dann habe ich eine ganze Woche Zeit, um über die Schönheit, die Kraft und das Potenzial der Gemeinde zu sprechen. Ich habe gedacht, ihr wollt dann Mittagessen gehen, also mache ich es ganz kurz. Das Potenzial der Gemeinde liegt darin begründet, dass Jesus die Gemeinde benutzt als sein Körper, um Menschen zu begegnen und ihre Herzen grundlegend zu verändern. Ich mache jetzt einfach ein Beispiel. Im ersten Alpha-Life-Kurs, den wir gemacht haben, kam ein Ehepaar zum Glauben. Durch sie lernte ich ihren Sohn kennen, Martin. Und dieser Sohn war mit 13 Jahren an Krebs erkrankt. Das hat natürlich diese Familie total durchgeschüttelt und gerüttelt. Durch die Chemo wurde der Krebs zwar besiegt, aber der Körper von Martin zerstört. Und als ich ihn kennenlernte, war er 25 Jahre alt, wog keine 50 Kilo mehr, lag schon monatelang, wenn nicht jahrelang, mehr oder weniger nur im Bett. Er erzählte mir dann, dass er sich eigentlich schon lange wünschte zu sterben. Er hatte starke depressive Phasen. Und dann hat er erlebt, was Jesus durch die Gemeinde an seinen Eltern gewirkt hat. Und er wollte unbedingt ein Gespräch mit mir und wir haben dann darüber gesprochen, hat er angefangen und hat gesagt, du Jürg, was hast du mit meinen Eltern gemacht? Da habe ich gesagt, ich habe nichts gemacht. Also, das war Jesus. Ich kann kein Menschenleben verändern. Jesus schon. Und dann wollte er unbedingt beim nächsten Kurs mit dabei sein. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das gehen sollte. Aber er machte das zum Gehen und war beim nächsten Kurs dabei, kam ebenfalls zum Glauben an Jesus. Und viele Menschen, die ihn nachher besucht haben in seiner Krankheitsphase, wurden total ermutigt und gesegnet durch diesen jungen Mann. Er starb dann einige Monate später und auch bei seiner Beerdigung war ganz deutlich zu spüren, zu merken, dass Jesus da am Werk ist und etwas getan hat. Und das hatte eine Kettenreaktion zur Folge. Ich fasse es so zusammen. Das Potenzial der Gemeinde ist unbeschreiblich. Sie tröstet die Trauernden, heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten, die Desillusionisierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeiten, befreit Gefangene, gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rande dieser Welt stehen. Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, die Gemeinde hat eine größere Kapazität für Heil und Heilung, wenn sie in ihrer Berufung lebt. Sonst nicht. Damit eine Gemeinde in ihrer Berufung leben kann, braucht eine Gemeinde ein klares Bild davon, was die Vision von Jesus mit seiner Gemeinde ist. In Sprüche 29, Vers 18 lesen wir, wo keine Vision ist, da verwildert ein Volk. Es verliert die Orientierung. Es weiß nicht mehr, warum es da ist. Nun, was ist eine Vision? Stefan und Kurt waren zwei Jungscherler, 12 Jahre alt. Sie waren in einem Jungscharlager und bekamen beide die gleiche Aufgabe. Sie bekamen ein Stück Holz und ein Schnitzmesser. Und jetzt durften sie schnitzen, was sie wollten. Wenn man die beiden beobachtet hat, hatte man den Eindruck, die machen genau dasselbe. Die waren beide mit Begeisterung dabei. Sie waren beide auch vorsichtig, dass sie sich nicht selber verletzen. Sie haben sich beide angestrengt. Also jeder, der von außen das so beobachtet hat, kam zum Schluss, die machen genau dasselbe. Aber das Resultat war fundamental anders. Stefan hatte ein Bild vor sich, was er schnitzen wollte. Er wollte ein Boot schnitzen. Das heißt, er musste alles wegschnitzen, das nicht aussah wie ein Boot. Logisch, oder? Also er hatte ein Bild, er hatte eine Strategie und er verstand, die Übergangsphasen zu gestalten. Kurt hatte am Schluss einfach einen Haufen Späne am Boden und kein Holz mehr. Er hatte kein Bild, er schnitzte einfach nur, bis nichts mehr da war. Und genauso ist es mit Gemeinden. Ich werde immer wieder zu Gemeindeberatungen gerufen. Und das Erste, was ich feststellen will, ist da eine Gemeinde, die einfach nur schnitzt? Oder ist da eine Gemeinde, die schnitzt, um ein Ergebnis zu bekommen? Ist es eine Gemeinde mit Vision? Von außen gesehen machen alle Gemeinden so in etwa dasselbe. Sie feiern Gottesdienste, sie haben eine Seniorenarbeit, sie haben eine Jungschar, sie haben eine Leitung und. Aber das Resultat, ob eine Gemeinde eine Vision hat oder nicht, die ist auch sichtbar. Und zwar ziemlich deutlich. Nun, hier geht es ja bei diesem Vers um eine Vision auf Grundlage der Offenbarung. Also das ist Elberfelder Text. Der Text oben heißt, wo keine Offenbarung ist, verwildert ein Volk, und Vision steht in den Fußnoten. Man kann eben beides übersetzen. Aber hier geht es um eine Vision auf Grundlage der Offenbarung Gottes. Also ich kann mir nicht selber als Gemeinde einfach eine Vision aussuchen. Ich muss diese Vision haben, die Jesus gehabt hat. Was war die Vision von Jesus? Er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Also das Erste, was ich verstehen muss, ist, die Gemeinde ist Jesu-Bauprojekt und er will sie bauen und es wird niemand geben, der das verhindern kann. Kein Feind wird sie vernichten können, nicht einmal der Tod. Das ist klar, Jesus baut seine Gemeinde. Die große Quizfrage ist, wie baut er seine Gemeinde? Das ist die entscheidende Frage. Er baut seine Gemeinde durch eine Gemeinschaft von Menschen, in deren Leben er regieren kann. Er baut sie aus einer Gemeinschaft von lebendigen Steinen, die sich von ihm einsetzen lassen in seinem Tempel, in denen er regieren kann. Wenn wir diese Gemeinschaft anschauen, dann ist das eine Gemeinschaft, die sich ausrichtet auf Gott, die füreinander da ist und die nach außen ein Segen ist. Alle drei Dimensionen sind entscheidend. Jetzt hat Jesus über diese Gemeinschaft Folgendes gesagt: Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 21. Also die Gemeinde als sein Leib ist genau gleich in die Welt gesandt wie Jesus. Das heißt, eine Gemeinde muss sich immer an Jesus orientieren. Wie ist er in die Welt gesandt? Was hat er getan? Und dann das kopieren. Weil wir sind sein Körper in dieser Welt. Wenn wir darüber nachdenken, dann kommen wir zum Thema Werte. Werte bestimmen unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, unser Reden und daraus resultiert ein Lebensstil. Also was sind jetzt Kernwerte einer Gemeinde, wie Jesus sie vor Augen hat in seiner Vision, die er bauen will? Ich kann nur die ganz wichtigsten Werte ganz kurz nennen. Als Jesus gefragt wurde, was das Wichtigste ist, hat er folgendermaßen geantwortet. Liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen so, wie du dich selber liebst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Also liebe Gott, liebe deine Mitmenschen so wie dich selbst. Das sind Werte, von denen die Gemeinde geprägt sein muss. Und deswegen ist es dann nur logisch, wenn Jesus Folgendes gesagt hat in Johannes 13, Vers 34 und 35. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie erkennt man eine biblische Gemeinde? an der Liebe, die die Geschwister zueinander haben. Für mich war das sehr, sehr, sehr erschreckend, was in dieser Pandemie in Gemeinden passiert ist. Alles andere als Liebe. Da wurde einander gegenseitig die Köpfe gewaschen, der Glaube abgesprochen und was weiß ich, was alles. Aber das Erkennungszeichen der Gemeinde Jesu ist Liebe zueinander. Das heißt nicht, dass man immer gleicher Meinung sein muss. Man kann sogar sehr unterschiedliche Meinungen sein und trotzdem einander lieben, wenn ich Liebe definiere als Wille zur Gemeinschaft. Ich will mit dir zusammen sein, auch wenn du ganz anders tickst als ich. Also Liebe ist das Kennzeichen und diese Liebe soll aber nicht nur den Glaubensgeschwistern zukommen, sondern sich verbreiten in die ganze Welt hinaus. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge, tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Also Jesu Vision ist, dass alle Völker, dass alle Menschen zu dieser Gemeinschaft dazukommen. Und deswegen lebt eine Gemeinde Jesu, die die Vision von Jesus auslebt, als gesendete Gemeinschaft in dieser Welt hinaus. Wir können das dann vielleicht so zusammenfassen. Oh genau, das habe ich noch vergessen. Jedes Mal, wenn ich über diesen Vers nachdenke, kommt bei mir auch so ein Gefühl der Überforderung auf. Ja, wie sollen wir die ganze Welt erreichen? Ist schon schwierig, meine Nachbarn zu erreichen, aber die ganze Welt. Und ich bete jeden Tag für ein Land von dieser Welt. So komme ich wenigstens durch jedes Land mal durch in einem Jahr. Aber trotzdem alle Welt erreichen. Und jedes Mal, wenn ich in dieser Phase bin, glaube ich, redet der Heilige Geist zu mir und sagt, Jörg, du hast den Rahmen wieder vergessen. Was für ein Rahmen, war so der erste Gedanke zum ersten Mal, als mir das durch den Kopf ging. Was für ein Rahmen? Ja, der Rahmen, was steht vorher und was steht nachher bei diesem Auftrag? Vorher steht, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Also Jesus ist der König. Er hat jetzt alle Macht, und zwar nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Deswegen kommt es gar nicht darauf an, was du kannst und was du nicht kannst. Du sollst einfach gehen. Du sollst dich einfach ihm zur Verfügung stehen. Er hat ja alle Macht. Und abgeschlossen wird dieser Auftrag, ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch bis an das Ende dieser Welt. Also Jesus verspricht, ich bin mit meiner Allmacht und mit meiner Allgegenwart mit euch, wenn ihr meinen Auftrag umsetzt. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Deswegen können wir das nachher so zusammenfassen. Unsere Vision ist es, aus verlorenen Menschen hingegebene Jünger Jesu zu machen. Warum? Weil Jesus alle Macht gegeben ist und weil er mit uns ist. Ist das möglich? Deswegen muss eine Gemeinde eigentlich immer wieder alles, was sie tut, durch mindestens zwei Fragen durchlassen. Die erste Frage lautet, dient das, was wir tun, dazu, dass Menschen, die im Moment Jesus Christus nicht kennen und die deswegen für Gott verloren sind, dient es dazu, dass diese Menschen zum Glauben an Jesus kommen und gerettet werden? Wenn man diese Frage mit Nein beantworten muss, dann muss wenigstens die zweite Frage dann mit Ja beantwortet werden können. Dient es dazu, dass gläubig gewordene nicht einfach nur zu Sesselwärmen werden, zu Gottesdienst besuchen, sondern zu hingegebenen Jüngern, zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus. Dient es dazu? Wenn nicht eine von diesen zwei Fragen mit Ja beantwortet wird, empfehle ich jeder Gemeinde, dann tut das nicht. Auch wenn das alle Gemeinden auf der Welt tun würden. Tut's nicht. Lebt die Berufung. Lebt die Vision von Jesus. Wir haben ganz am Anfang gesehen, wir sind dazu geschaffen, etwas zu bauen. Was baust du im Moment mit deinem Leben? Für was setzt du deine Kraft, deine Zeit, dein Geld ein, um Dinge herzubekommen? Wie sieht dieses Bauwerk aus, aus der Sicht der Ewigkeit? Würdest du aus Sicht der Ewigkeit dann plötzlich sagen, nein, ich habe meine Zeit, meine Kraft, mein Geld in die falschen Dinge investiert? Oder kommst du zum Schluss, nein, ich bleibe dran, ich mache das Richtige. Ich bin der lebendige Stein an dem Ort, an dem Gott mich hingesetzt hat. Mit dieser Frage würde ich euch gerne in die nächste Woche entlassen, weil es jetzt wichtig ist, auf den zu schauen, der sein Bauwerk vollenden wird. Er baut seinen Tempel, er baut seinen Leib in diese Welt. Und wir dürfen mit dabei sein und wollen uns jetzt ausrichten auf Jesus.